der vergangenen Woche haben wir uns ja schon mit dem Täufer Johannes ein bisschen beschäftigt und wir haben ja davon gehört, dass einige von den Priestern und von den Leviten zu ihm hingekommen sind und ihn gefragt haben, bist du der Messias, bist du Elia, bist du der Prophet, also Mose, da ging es ja um Mose und er sagte immer nein, das bin ich nicht und es ging ja dann darum, dass Johannes sich verstand als der, der hinweist auf dem, der nach ihm kommt, von dem er gesagt hat, ich bin nicht mal wert, ihm die Schuhe zu binden. Und dann war eben die Frage auch, warum tust du, was du tust? Und daraufhin gab Johannes keine richtige Antwort. Er sagte nur, nach mir wird einer kommen, der mit Feuer und Heiligem Geist taufen wird. Und so wurden wir mit hineingenommen in diese für die Heilsgeschichte sehr wichtige Gestalt. Heute werden wir uns dann ein bisschen mit dem beschäftigen, was dieser Mann denn gepredigt hat. Und wenn man sich das in den Evangelien so anschaut, also die Wirkungsgeschichte dieses Mannes, die Wirkungsgeschichte von Johannes, dann entdeckt man sehr schnell, dass er eben eine große Auswirkung hatte. Also viel Volk, wir haben es ja auch in der Lesung gehört, viel Volk machte sich auf den Weg, um ihn zu hören. Denn die Botschaft des Johannes war, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Okay, das ist jetzt so ein Thema, worüber wir öfters reden und das ist irgendwie, gehört auch mit in unser Bekenntnis hinein und ich glaube, man muss wirklich nochmal ganz in die Abgründe der menschlichen Wirklichkeit auch eintauchen, um hier so ein Gespür dafür zu bekommen, was diese Botschaft denn ist. Das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Also wenn zu uns so jemand käme, dann würden wir höchstwahrscheinlich sagen, naja, und würden uns das vielleicht auch netterweise noch anhören und würden dann halt irgendwie gucken, dass wir irgendwie weitermachen, weil das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also wir kriegen ja schon viel versprochen von unterschiedlichen Vertretern und Verkündigern und wir wissen, das meiste ist sowieso dann einfach vollkommen auch übertrieben. Und Johannes sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn man so eine Botschaft hat und wenn man sich dann beraten lässt, wie man denn diese Botschaft an den Mann und an die Frau bringt, dann würde dabei etwas rauskommen, was so gar nicht zu diesem Johannes passt. Denn wenn man so eine Botschaft hat, ich habe in dieser Woche in der Zeitung gelesen, dass die Gelder für die Start-up-Unternehmen hier in Berlin zur Hälfte zurückgegangen ist. Also wer eine Botschaft hat, eine Idee hat, wer etwas Bahnbrechendes hat, der geht nach Berlin und versucht hier irgendwie Fuß zu fassen. Der kommt hier in unsere Stadt, um das zu verkündigen, weil hier hat man sehr, sehr viele Zuhörer. Man geht nicht irgendwo ins tiefe Brandenburg und da irgendwie so ein bisschen dann was zu erzählen. Nein, wer eine großartige Botschaft hat und das würde ein Coach einem dann auch beibringen, dann musst du hier nach Berlin kommen, dann musst du das da verkündigen. Und nun gut, Berlin gab es damals noch nicht, aber der adäquate Ort dafür wäre im Endeffekt Jerusalem gewesen. Also eigentlich hätte dieser Johannes doch nach Jerusalem gehen müssen. Jerusalem, das ist doch der Ort, an dem die Menschen zusammenkommen, um zu beten. Jerusalem, das ist doch irgendwie so der Place to be. Jerusalem, das ist doch das, wo man gute Nachrichten und gewaltige Botschaften verkündigen muss, weil viele Leute es dort hören. Aber Johannes, wir haben es ja in der Lesung gehört, macht das anders. Er kommt aus der Wüste, geht so ein bisschen in die Wüste, dann runter zum Jordan und verkündet dort seine Botschaft, seine gute Nachricht, die er zu verkündigen hat. Jetzt könnte man schon mal fragen, Johannes, warum machst du das? Warum gehst du in die Wüste? Warum gehst du dann also durch die Wüste zum Jordan hin, um das zu verkündigen? Gibt es nicht wirkmächtigere Orte? Das hat etwas damit zu tun, natürlich, in Jerusalem hätten ihn mehr Leute gehört. Aber die Frage ist ja, hat Hören einfach nur etwas damit zu tun, dass ich Worte wahrnehme, also Schallwellen irgendwie an mein Ohr lasse und mein Gehirn die dann irgendwie zusammensetzen lassen? Ist das das, worum es geht? Nein, Johannes wusste, und das wusste er aus der Geschichte seines Volkes, wer Reden Gottes hören will, der muss sich bereit machen auf diese Begegnung. Und Bibelleser wissen das ja auch, dass der Ort der Offenbarung Gottes, der Ort, an dem man das hört, was Gott zu sagen hat, ist eben nicht die große Stadt, sondern ist die Wüste oder der Berg. Und man muss sich darauf einlassen und darauf vorbereiten und sagen, okay, ich gehe zu diesem Ort, ich gehe an diesem Ort, um zu hören, was Gott mir zu sagen hat. das Reden Gottes, die Botschaft Gottes hat eben auch etwas damit zu tun. Oder ich höre die Botschaft Gottes eben nicht einfach so im Vorbeigehen und sage, ja, großartig, schön und weiter geht's. Nein, die Botschaft Gottes nehme ich dort, empfange ich dort, wo ich dann, ich sag mal, existenziell mich darauf einlasse. Und die Wüste ist eben dieser Ort, der Berg ist eben dieser Ort. Was ist eigentlich in deinem Leben? Was ist eigentlich im Leben, wenn auf einmal alles nichts mehr ist? Also es geht an die Existenz, es ist eine existenzielle Frage. Und deswegen überlegt Johannes nicht, wo bekomme ich die meisten Menschen? Sondern er denkt darüber nach, wo kann der Mensch das, was ich zu sagen habe, wirklich empfangen? Weil es geht ja nicht nur einfach um ein Hören, sondern um ein Empfangen. Und so ging er in die Wüste, um diese Botschaft dann zu verkündigen. Und wir lesen eben in den Evangelien, dass die Menschen zu ihm strömten, um zu hören, was er zu sagen hat und um sich taufen zu lassen. Darüber haben wir letzte Woche ja schon ein bisschen nachgedacht. Bei der Taufe des Johannes, also wir wissen es nicht so hundertprozentig, aber höchstwahrscheinlich war das auch nur eine einmalige Taufe. Also es war auch so ein Reinigungsbad, das hatten wir ja in der vergangenen Woche auch schon. Aber für Johannes war das eben nicht so, dass er gesagt hat, okay, nächste Woche könnt ihr dann nochmal vorbeikommen, dann fangen wir wieder von vorne an. Sondern er hat den Menschen schon deutlich gemacht, was zu diesem Reinigungsbad, zu seiner Taufe dazugehört. Nämlich, dass wir rechtschaffende Werke tun. Und das haben wir dann auch gelesen, das war die Herausforderung. Ja, Eva hat es ja auch so schön vorgelesen, auch nochmal dann so betont, ihr Schlangenbrut. Und dann gibt es richtig auf die Nuss. Wer hat euch eigentlich gesagt, nur dass ihr, weil ihr in der dritten, vierten, fünften Generation Baptisten seid, dass da alles in Ordnung ist? Er war ja Johannes der Täufer, aber er meinte natürlich Israel. Ihr habt Abraham zum Vater, das tragt ihr vor euch her wie so eine Monstranz und seid stolz darauf. Aber was soll es denn, wenn das in eurem Leben keine Auswirkung hat? Wenn der Glaube eben ein fröhliches Bekenntnis und ein lustiges Lied ist, aber keine Auswirkung hat. Wer sagt euch denn, dass ihr dann gerettet werdet? Und dann spricht er eben schon von der Axt, die angelegt ist. Und schwierige Verse. In der nächsten Woche werden wir uns noch ein bisschen weiter auch mit diesem Mann auch beschäftigen. Und da werden wir dann entdecken, weil da wird es dann darum gehen, dass Jesus sich von diesem Mann taufen lässt, wo am Ende dann auch der Unterschied ist. Aber die Botschaft des Johannes ist eine sehr harte und eine sehr heftige. Und er fordert die Menschen auf, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dieses Tut Buße ist eben etwas, wo wir dann eingeladen werden, in eine Bewegung hineinzukommen. Und das ist ja auch das, was bei den Menschen passiert ist. Sie sind in Bewegung gekommen, sie sind runter zum Jordan gegangen, haben sich dort taufen lassen, sind in sich gegangen, haben ihr Leben verändert. Weil es war auch eine große Sehnsucht. Man könnte auch sagen, es war auch eine große Dürre im Volk vorhanden. Denn die Leute merken, dieser hier, der redet nochmal anders. Dieser hier, das ist ein Prophet. Man konnte es nicht so ganz genau einordnen, darum ging es ja dann auch bei diesen Fragen. Aber hier ist ein Prophet, der etwas vom Reich Gottes verkündigt. Und da war Israel einfach erstmal offen für, weil das letzte Reden Gottes fand 400 Jahre zuvor statt. Also man könnte sagen, es war eine große spirituelle Dürre dann auch im Lande vorhanden, weil das Reden Gottes so lange zurücklag. Bei dem Propheten Malachi, dem letzten Buch des Alten Testaments, also das 12-Prophetenbuch auch, bei dem Propheten Malachi, da wurde noch mal etwas auch gesagt von einem Propheten. Und dann war 400 Jahre Funkstille. Malachi heißt ja mein Bote, und die letzten Verse, womit am Ende dann auch das Alte Testament endet, lauten: Gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu ihren Kindern und das Herz des Kindes zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das erlebten die Zuhörer damals, dass dieses alte Wort von Maleachi auf einmal unter ihnen wieder wirkmächtig wurde und sie machten sich auf den Weg eben durch die Wüste hin zum Jordan, um genau diese Lebenshaltung wieder neu einer neuen Gestalt zu geben. Sie machten sich auf den Weg, um genau das zu erleben, wie das denn ist. Und das waren ja die Fragen der Priester und der Leviten. Was ist denn mit Elia? Was ist denn mit Mose? Was ist denn mit dem Messias? Und bei ihm hatten sie diese Hoffnung, dass nun davon etwas anbricht in ihrer Wirklichkeit. Denn er verkündigte ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um. Und das ist ja auch das, was Jesus dann hinterher zuerst predigt. Tut Buße, das kann man ja unterschiedlich füllen und das hat eben auch etwas damit zu tun, was Johannes den Leuten gepredigt hat. Hört auf, und wir haben ja die Geschichten gelesen dann von dem Steuereinnehmer, wo der gefragt hat dann, ja, und was soll ich tun? Und er sagt, nimm nicht mehr Steuern, also dass du dich selber bereicherst, sondern nimm das, was geboten ist und gut ist. Zu dem, der zwei Mäntel hat, sagt er, gib deinen Mantel weiter an den, der keiner hat. Zu dem, der Essen hat und zu viel zu essen hat, sagt er, gib es weiter an den, der hungrig ist. An die Soldaten, die ihn fragten, und was sollten wir tun, sagte er, lasst euch an eurem Sold genügen. Und diese Botschaft des Johannes war schon eine sehr konkrete Botschaft, was man tun und was man lassen sollte. Und umso spannender ist ja, dass sich die Leute darauf einließen, dass sich seine Zuhörer darauf einließen und sich auf den Weg machten, um genau das zu hören. Tut Buße hat eben auch etwas mit diesem, ja, man könnte Sinneswandel zu tun, hat aber auch etwas eben damit zu tun, dass man sein Verhalten ändert. Aber was sich eigentlich eben hinter diesem Begriff verbirgt, ist dieser Gedanke, denkt neu. Fangt an, neu über das Leben nachzudenken. Denn dadurch, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, müsst ihr anfangen, neu zu denken. Müsst ihr umdenken. Müsst ihr umkehren. Und das ist das, was Metanoia, was Buße tun dann auch heißt. Neu nachzudenken. Und dann aus diesem Nachdenken und aus diesem Erkennen verändert sich dann etwas im Leben. Ich gehe mal davon aus, ihr wart alle schon mal beim Arzt. Ne? Und man hat ja unterschiedliche Wehwehchen und geht dann dahin. Also manchmal irgendwie ja nur eine Kleinigkeit. Und manchmal hat man ja Geschichten, die wirklich das Leben durchrütteln und das Leben dann verändern. Und dann sitzt man da beim Arzt und er gibt dann eine Diagnose. Und er beschreibt dann, was im Leben dann, oder also im eigenen Körper, in der Seele, in der Psyche eben gerade nicht stimmt. Er gibt eine Diagnose und sagt, und das können jetzt die unterschiedlichen Dinge sein. Wer Diabetes hat und zum Arzt geht, der kriegt dann gesagt, okay, du musst jetzt irgendwie etwas ändern, weil es geht so nicht mehr weiter. Wer dann Lungenkrebs hat und geht dann zum Arzt, der wird dann sagen, ah, du musst jetzt hier etwas ändern, weil so geht es nicht mehr weiter. Der Arzt gibt eine Diagnose und zu dieser Diagnose gehört dann auch immer, es muss sich jetzt etwas ändern. Manchmal kriegt man dann Tabletten verschrieben, manchmal soll man sein Verhalten verändern, aber zu dieser Diagnose gehört immer, jetzt muss sich etwas ändern. Die Diagnose des Johannes, die Diagnose der Bibel ist in Bezug auf unser Leben, da läuft etwas mächtig schief. In deinem Leben, in dieser Welt läuft etwas mächtig schief. Und es gibt Leute, die beim Arzt sind und das einfach ignorieren und sagen, na, die haben ja nichts dagegen, holen wir mal eben noch eine zweite Meinung und dann eine dritte, vierte, fünfte, bis man endlich einen Arzt findet, der dann sagt, naja, wir können weiter saufen. Die Diagnose des Johannes, die Diagnose der Bibel, die Diagnose Gottes in Bezug auf diese Welt ist ziemlich eindeutig. Denn die Diagnose lautet, hier in dieser Welt liegt etwas im Argen. Hier in dieser Welt, auch in deinem Leben, da läuft etwas schief. Da fahren wir die Dinge, da fährst du die Dinge gegen die Wand. Und das ist erstmal etwas, man will es ja nicht hören. Also wer will beim Arzt schon hören, pass auf, geht nicht. Das wollen wir nicht hören. Aber da ist erstmal die Bibel sehr eindeutig und klar. Und das will man auch nicht irgendwo auf dem Marktplatz in der Stadt, wo Halligalli ist, wo man nicht zum Nachdenken kommt, will man das nicht hören. Da will man viel mehr hören, wo denn die nächste Party stattfindet, wo denn das nächste Event stattfindet. Da hat man für solche Botschaften irgendwie kein Ohr. Und deswegen ist das, was in der Wüste kommt, wo du zur Ruhe kommst und wenn Gott dir dann sagt, du in deinem Leben, dann haben wir die Chance vielleicht auch, oder dann hat Gott vielleicht die Chance, bei uns anzukommen und dann haben wir auch die Chance, die Diagnose wahrzunehmen. Manchmal ist sie knallhart und eindeutig und ja, wenn er dann sagt, okay, dein Zuckerwert ist viel zu hoch oder, dann ist das irgendwie eindeutig. Aber wie ist das denn in Bezug auf unser Leben? Also nicht auf bestimmte Krankheiten, sondern darf Gott da auch was zu sagen? Zum Beispiel, dass er fragt, sag mal, warum machst du bestimmte Dinge so oder so oder so? Ich merke ja, dass dich das vollkommen überfordert, dass du nur noch im Stress bist. Warum machst du das denn? Sollen wir mal drüber nachdenken? Und sehr oft sagen wir das nicht, aber leben wir das ja dann eher so, dass wir sagen, das geht dich gar nichts an. Ist doch mein Leben. Und dann würde Gott auch sagen, Entschuldigung, das Recht ist dein Leben. Die Diagnose des Johannes, die Diagnose der Bibel, die Diagnose Gottes in Bezug auf unsere Welt, in Bezug auf mein Leben lautet, da ist etwas nicht in Ordnung. Und du kannst diese Diagnose jetzt hören und annehmen. Und jeder Mensch, der so ein bisschen dann zur Ruhe kommt, weiß dann auch und merkt dann auch, ja, stimmt. Und hier geht es nicht um irgendwie so was Moralisches oder so, sondern es geht nochmal um etwas viel Existenzielleres. Und jeder, der eben dann zur Ruhe kommt und zuhört, was der die Diagnose stellt, zu sagen hat, wird dann sehr oft entdecken, ja, das stimmt. Und darauf haben die Menschen sich bei Johannes eingelassen. Sie sind durch die Wüste gegangen. Das ist der Ort der Klärung auch, der Ort, wo etwas dann klar wird, um an diesem Jordan eben auch wirklich mit dieser Diagnose anzukommen. Ich brauche das, was dieser Mann verkündigt, brauche ich für mich und für mein Leben. Im Judentum ist ja auch so und ist auch gut, wenn wir das bis zum heutigen Tage so machen, dass der Weg zum Gottesdienst eigentlich schon Gottesdienst ist. Also wenn wir bis vor die Tür hier eigentlich noch, was weiß ich, irgendwelche Aktien handeln oder so, wird ja keiner machen. Oder wenn wir bis vor diese Tür hier dann irgendwie noch busy sind und beschäftigt sind und, dann könnte es sein, dass das, was hier drin passiert, an uns vorübergeht. Der Weg zum Gottesdienst ist eigentlich so ein Weg durch eine Wüste, um hier offen zu sein für die Diagnose Gottes, auch zu meinem Leben. Und dann kommt eben der nächste Schritt. Nach der Diagnose kommt dann immer die Therapie. Und was eigentlich fast immer dazugehört ist, es muss sich was ändern. Wenn Sie nichts ändern wollen, ja, ein freies Land, okay, aber es muss sich was ändern. Wenn wir das, was wir festgestellt haben, dann behandeln wollen, therapieren wollen, muss sich etwas ändern. Manchmal kriegt man dann eine Pille in die Hand gedrückt und ja, okay, die muss man dann morgens einwerfen und dann geht es einigermaßen, aber manchmal reicht es auch ein bisschen weiter. Es muss sich etwas ändern im Leben. Es muss sich etwas ändern in deinem Leben. Und die Therapie heißt ja eigentlich dienen und heilen. Das ist das, was sich mit diesem Wort hinter diesem Wort verbirgt. Und das ist das, worum es dem Johannes auch geht. Er will ja nicht nur auf den Busch klopfen und sagen, ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut, sondern er will etwas anbieten als Therapie. Und das ist für ihn eben die Taufe und das veränderte Leben. Das ist das, was er anzubieten hat. Und ob man sich darauf einlässt, auf diese Therapie einlässt, das ist eben nochmal dann auch eine ganz andere Geschichte. Tut rechtschaffende Früchte der Buße. Und was er damit verbirgt, ist eben das, was schon lange vorher Jesaja beschrieben hat in Bezug auf den Messias, dass wir dem Herrn einen Weg bereiten sollen. Im geistlichen Leben wird man nie weiterkommen, wenn man nicht selber auch sich in so eine Bewegung hineinnehmen lässt, dem Herrn den Weg zu bereiten. Denn, und das ist ja die Wirklichkeit unseres Lebens und die Wirklichkeit dieser Welt, wir ticken erstmal anders als das, was das Evangelium, als das, was Gott zu sagen hat. Denn wenn wir in das Leben hineingucken, wenn wir in das Leben hineingehen, dann bringt es ja immer die Frage mit sich, will ich das eigentlich? Das ist eine ganz banale Frage. Wenn ich sage, also, könnt ihr nachher mal eben bitte irgendwie den Tisch stellen, dann ist erstmal die Frage, will ich das? Das ist immer die Frage, um die es geht, will ich das? Bin ich damit einverstanden, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hör mal, will ich das? Das ist immer die Frage, um die es geht. Will ich das? Und zusammen zu dieser Frage gehört dann auch die Frage, was bringt es mir denn? Okay, wenn ich jetzt den Tisch von A nach B trage, da muss ich nicht so viel irgendwie vorher drüber nachdenken, was bringt mir das irgendwie, das macht man so nebenbei. Aber wenn es da ein bisschen weitreichender ist, dann kommt eben neben der Frage, will ich das, auch die Frage, was bringt mir das denn, wenn ich das dann mache? Wenn da jemand kommt und sagt, kehrt um, tut rechtschaffende Werke der Buße, ja, die Frage ist, will ich das und vor allem, was bringt mir das denn? Das ist die Frage, mit der wir auch, ich sag mal, unsere Lebenskonzepte dann anfüllen. Will ich das und bringt mir das etwas? Und wenn mir das nichts bringt, dann will ich das auch nicht. Wenn das mehr kostet, als dass ich Nutzen davon habe, dann kaufe ich das nicht, dann unterschreibe ich nicht. Das bringt mir dann nichts, das bringt mir dann zu wenig. Jesus selber hatte auch diese Spannung in sich, als es dann nach Golgatha ging. Und hat ja auch sich gefragt, ja, will ich denn das? Und er sagte, nein, will ich nicht. Wer kann denn sowas wollen? Bringt mir das was? Boah, ja, man weiß es nicht. Aber dann kommt dieser entscheidende Punkt bei Jesus und das ist die Herausforderung, vor der wir auch stehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Den Weg für den Herrn zu bereiten, heißt sich erstmal auch darauf einzulassen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht, was mir etwas bringt, sondern was dir etwas bringt. Viele Probleme, die wir in unserem Land, die wir in unserer Gesellschaft, die wir auf dieser Erde haben, rühren ja daher, dass wir uns immer danach fragen und dann das auch tun, was es mir und was es uns bringt. Und alles andere ist uns egal. Das muss man einfach mal so ehrlich dann auch zur Kenntnis nehmen. Es ist uns egal, weil uns bringt es genug und dann ist es egal, dass die nächsten Generationen das ausbaden müssen. Ist so. Und bereitet dem Herrn den Weg, heißt erstmal, kannst du dir vorstellen, also nicht nur so als philosophisches Gedankengebäude, sondern als existenzielle Wirklichkeit, kannst du dir vorstellen, dann zu fragen, nicht was ich, sondern was du willst, darum geht's? Gott, was ist eigentlich das, was du für mich und für mein Leben willst? Søren Kierkegaard, ist ja so mein Lieblingsphilosoph mit, er hat zum Ende seines Lebens ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Die Krankheit zum Tode. Und in diesem Buch beschreibt er nochmal, was das denn ist mit dieser Krankheit zum Tode. Und er sagt, die Krankheit zum Tode ist Verzweiflung. Vieles von dem, was wir an Realität und Ergebnis unseres Lebens heute haben, hat etwas mit der Verzweiflung zu tun, die in uns wohnt und die uns vorantreibt. Also er hat es ja noch ein bisschen kritisiert und hat gesagt, also Verzweiflung ist oder dann Sünde ist, verzweifelt man selbst oder verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen. Also verzweifelt hinter sich herzurennen und dann zum Beispiel zu sagen, und ich brauche jetzt noch ein Auto und ich brauche eine größere und ich brauche mehr und einfach... weil man das Gefühl hat, man ist mit dem bisschen, was man ist, nicht man selbst. Und da muss jetzt noch etwas dazukommen. Oder man rennt eben vor dem weg, was man morgens auf der Waage oder im Spiegel sieht und sagt, das will ich nicht sein. Und Kierkegaard beschreibt das eben so, die Verzweiflung besteht darin, dass wir nicht dahin kommen und sagen, das sind wir und das ist gut. Nein, weil es nicht reicht. Entweder es muss mehr oder es muss weniger sein. Und das durchstrebt unser ganzes Denken, das durchzieht unsere Systeme und daher werden wir krank und daher machen wir und damit machen wir die Welt krank. Und das ist die Frage. Darf Gott da mal in meine Wirklichkeit reinkommen und sagen, ich will mal mit dir darüber reden? Bin ich bereit, Gott diesen Weg zu bahnen, dass er bei mir ankommen kann? Indem ich auch einfach mal sage, sag mal, was willst du eigentlich für mich und für mein Leben? Willst du, dass ich immer mehr Karriere mache? Willst du, dass ich immer mehr Geld anhäufe? Willst du das? Ihr müsst ihn selber fragen. Ich glaube, er sagt, nö. Warum auch? Warum immer mehr? Was hast du da eigentlich für ein Mangelbedürfnis, für eine Mangelerfahrung gemacht, dass du dieses Bedürfnis hast, immer mehr? Bereitet den Herrn den Weg, dass er einziehen kann, dass er mit seiner Wirklichkeit, mit seinem Reich, mit seinem Himmelreich bei mir ankommen kann. Das ist die Botschaft des Johannes und er beschreibt dann eben sehr konkret, wie das dann aussehen kann. Søren Kierkegaard hat auch ein wunderbares Gebet formuliert, ich glaube, dass es sehr, sehr gesundend ist, wenn man das immer wieder betet. Herr, gib uns blöde Augen für Dinge, die nichts taugen. Und Augen voller Klarheit in alle deine Wahrheit. Wir sind ja alles Augentiere und wir entwickeln uns ja immer mehr dahin, dass Aufmerksamkeit ja viel übers Auge, dann auch über die Ohren geht und uns jeden Tag, was weiß ich, wie viel tausendmal erzählt wird, wo wir hinzugucken hätten, was wir hören müssten, was wir unbedingt mal gesehen haben sollten. Was würde wohl passieren, wenn ich sage, Herr, gib mir blöde Augen, also mach mich blind für das, was eh nichts taugt. Was würden wir dann sehen? Was würde ich dann sehen? Den noch schnelleren Computer? Das noch größere Auto? Und so weiter und so weiter. Was würde ich dann sehen? Den nächsten Karriereschritt? Nein. Augen, die zu blöd sind dafür, das Unwesentliche zu sehen, werden das dann auch nicht wahrnehmen. Aber Augen, die eine Sehnsucht dann danach haben, auch die in Klarheit diese Wahrheit zu sehen, die werden dann vielleicht ganz andere Dinge wahrnehmen. Und Johannes sagt, was du dann wahrnehmen wirst, ist dein Bruder, der Hunger hat, ist deine Schwester, die friert, das nimmst du dann wahr. Und dann ändert sich etwas in deinem Leben und in dieser Welt. Also es geht um die Frage, geht es im Leben darum, was ich will? Die Entscheidung haben wir. So frei sind wir zu sagen, ja, darum geht's. Oder geht es um das, was Gott will? Ganz schön darunter gelitten, unter diesem Blödsinn. Weil was wir daraus gemacht haben, war so ein blödes Nachmachen. Also was würde Jesus tun, war sehr oft nur ein blödes Nachmachen. Aber das, worum es Johannes geht und was Jesus, und nächste Woche werden wir uns dann damit beschäftigen, weil Jesus lässt sich von diesem Mann taufen, geht dann aber weiter, als dieser Mann jemals gegangen ist. Worum es geht, ist, dass wir eben nicht uns zwingen müssen zu sagen, ich würde jetzt gerne Urlaub machen, aber Jesus, was würdest du denn? Kein Urlaub? Oh, das macht man dreimal und dann fragt man nicht mehr. Ist ja eine Beziehung auch so. Wenn ich meine Frau frage, was ich machen soll und so, und die sagt immer, ja, mach mal die Spülmaschine, räum die mal aus, dann irgendwann frage ich nicht mehr, weil mache ich lieber das, was ich will. Das Geheimnis des Evangeliums ist, dass die Liebe Gottes in uns sich auswirken und ausgestalten will. Und dazu ist Johannes nicht gekommen, aber Jesus wird dahin kommen, dass das, was ich will, dem Willen Gottes entspricht, dann muss ich nicht so eine dumpfe Verzichtskultur irgendwie leben und sagen, eigentlich würde ich ja gerne, aber ich muss ja. Nein, was ich dann erleben werde und kann, ist, dass ich auf einmal in dem, was ich will, entdecke, dass ich da das auch finde, was Gott will. Aber es beginnt mit diesem ersten Schritt. Darf Gott das? Nicht nur dann sagen, was er will, sondern in mich hineinlegen, was er will. Und dann muss ich nicht mehr Karriere machen. Ist viel schlimmer, dann kann ich nicht mehr Karriere machen. Weil das war ja nicht das erstrebte Ziel Jesu, Karriere zu machen. Dann muss ich nicht mehr alles, muss ich nicht mehr etwas weggeben von dem, was ich versuche, eigentlich krampfhaft festzuhalten, sondern dann halte ich einfach nicht mehr fest, was ich habe und gebe es weiter. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich muss. Und das ist dann auch der Unterschied bei der Spülmaschine. Dann räume ich sie aus, weil ich muss, weil ich weiß, dass das meiner Frau gefällt. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Und so hat Johannes die Menschen eingeladen, hat gesagt, kommt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ihr müsst jetzt neu denken. Ihr müsst jetzt neu wahrnehmen, was das bedeutet. Und es will von euch Besitz ergreifen. Es will von dir Besitz ergreifen. Darf der Herr das?